Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kann man Grundschulen und Kitas ohne Einschränkungen wieder öffnen? Ja, so eine Stellungnahme von 4 medizinischen Fachgesellschaften. Kinder und Jugendliche seien nicht die treibende Kraft der Pandemie. Unverzügliche Lockerung bei Kitas und Schulen? Wir haben darüber mit der Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität in München gesprochen. Wir gehen außerdem der Frage nach, wie weit Langusten unter Wasser zu hören sind. Und wir berichten über die Möglichkeit, Entscheidungen per Ultraschall zu beeinflussen. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Vertreter medizinischer Fachgesellschaften fordern in einem Appell an die Politik, Kindertagesstätten und Schulen zeitnah wieder uneingeschränkt zu öffnen. Der Berliner Virologe Christian Drosten schreibt dazu gestern auf Twitter: Eine starke Meinung. 10 Autoren fordern nach eigener Interpretation des Wissensstandes die sofortige und uneingeschränkte Öffnung von Kitas und Schulen. Ich habe darüber heute Mittag mit Professor Ulrike Protzer telefoniert. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum. Und ich habe sie gefragt, wie sie die Forderung der Fachgesellschaften bewertet.
Also ich denke, dass man einen Plan erarbeitet, wie man alles genau wieder öffnen möchte, ist absolut sinnvoll. Und diesen Plan sollte man natürlich jetzt möglichst rasch vorantreiben, in Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsämtern, in Abstimmung mit Hygienespezialisten kann man, glaube ich, Regeln finden, wie man auch die Kinder wieder in die Schule bringen kann. Man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich Kinder schon infektiös sind, Infektionsquellen sein können. Und man muss sich des Risikos bewusst sein, deswegen eben einfach sehr gezielte und gut überlegte Maßnahmen treffen. Aber ich glaube, damit muss man jetzt anfangen.
Wer muss sich des Risikos bewusst sein? Die Kindertagesstätten, die Erzieher, die Eltern, auch für die Kinder Verantwortung tragend. Also es ist ja nicht nur eine einfache Risikoabwägung.
Absolut. Ich meine, das Erkrankungsrisiko für die Kinder selber ist gering, das wissen wir. Wir haben zwar gehört von den Fällen dieser Kawasaki-Syndrom-ähnlichen Hyperinflammation, die kann auftreten, aber man muss sagen, sie ist selten. Sie ist nicht null, das heißt, das Risiko muss man sich bewusst sein, aber sie ist selten und es ist sicherlich ein vertretbares Risiko. Das Risiko, was höher ist, ist, wenn die Kinder in den Schulen sich eine Infektion einfangen, dass sie die nach Hause tragen und dann vielleicht zu Hause weitergeben an entweder Familienmitglieder, die Vorerkrankungen haben oder auch an ihre Großeltern. Und da müssen einfach jetzt alle zusammenarbeiten. Da müssen die Eltern daheim mitarbeiten, müssen sich überlegen, besteht denn da bei uns überhaupt ein Risiko? Und wenn ja, wie kann ich dieses Risiko denn minimieren? Und da müssen natürlich auch die Schulen mitarbeiten und müssen sich überlegen, wie kann ich denn möglichst konkrete Gruppen zusammenlassen, sodass, wenn es zu einer Infektion kommt, man möglichst genau weiß, mit wem hatte ein Kind denn Kontakt, an wen könnte es denn die Infektion übertragen haben. Ich glaube, das sind Punkte, die muss man sich jetzt einfach sehr gut überlegen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, wenn sich wirklich bewahrheiten sollte, dass Kinder eine geringere Infektions- und Ansteckungsrate hätten, könne man anders über die Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb diskutieren. Und sie hat aber auch gesagt, es braucht Studien. Also so ganz klar ist sozusagen die Risikobewertung für die Übertragung bei Kindern, mit Kindern, Ansteckungsmöglichkeiten in Kitas und Schulen doch nicht.
Ich glaube, da gehen zwei Sachen durcheinander. Das eine ist das Ansteckungsrisiko für Kinder und das Risiko, dass Kinder andere anstecken. Wir wissen von allen Virusinfektionen, dass Kinder sich natürlich genauso anstecken können wie Erwachsene. Und man weiß es auch aus den ersten Untersuchungen für Covid-19, dass Kinder auch die Infektion übertragen können. Und die beiden deutschen Studien, die wir bisher haben, sowohl die Studie in Heinsberg als auch die Untersuchungen von Herrn Drosten bestätigen das. Und wir haben auch selber Untersuchungen gemacht und sehen natürlich, dass Kinder auch infektiös sein können. Das würde man erwarten. Aber der zweite Punkt ist ja, werden die Kinder selber krank? Und da muss man sagen, das Risiko von den Kindern an der Infektion zu erkranken, das ist relativ gering. Viele machen das einfach asymptomatisch durch oder mit ganz, ganz wenig Symptomen, sodass man es kaum merkt. Und schwere Fälle sind bei Kindern wirklich extrem selten. Aber ansteckend sind die Kinder trotzdem. Deswegen eben der Punkt, man muss halt aufpassen, an wen sie es dann eben auch zu Hause übertragen können.
Nun ist immer wieder die Rede davon, dass die Kindertageseinrichtungen und Schulen sozusagen eine schrittweise Öffnung machen. Was versteht man denn eigentlich unter einer schrittweisen Öffnung?
Wenn ich das recht sehe, dann ist damit gemeint, dass man in den Schulen zumindest zunächst bestimmte Jahrgänge in die Schule zurückbringt. Das hat man ja schon begonnen mit den Abschlussklassen für die verschiedenen Schulabschlüsse, sei es Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder dann natürlich auch Abitur, und dann peu à peu die anderen Klassen zurückbringt. Wichtig war sicherlich auch, die Kinder, die jetzt nach der Grundschule den Übertritt in die weiterführende Schule machen wollen, wieder zurück in die Schulen zu bringen, weil das ist ja auch eine wichtige Phase im Leben. Und von da ab muss man dann weiter entscheiden, wie geht man vor. Und da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle. Da spielt die räumliche Möglichkeit in der Schule eine Rolle. Da spielt eine Rolle, wie stark sind denn die Eltern durch die Betreuung zu Hause belastet. Und das ist bei kleineren Kindern natürlich stärker der Fall, als wenn die Kinder jetzt schon 14 oder 15 sind und sich dann doch ganz gut auch mal ein paar Stunden selber zu Hause beschäftigen können. Ich glaube, solche Überlegungen spielen da auch mit hinein. Und da einen klaren Fahrplan zu erarbeiten, das ist auch die Forderung, die die Fachgesellschaften haben. Und diese Forderung ist sicherlich berechtigt.
Wenn man sich die aktuellen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen in der Öffentlichkeit anschaut und dann in der Stellungnahme liest, Voraussetzung für die Rückkehr zum Regelbetrieb sei eine gute Hygieneausstattung, Abstandsregelung, kontinuierliches Testen des Personals, feste Unterrichts- und Spielgruppen sowie Unterrichtszeiten in den Nachmittag hinein. Können Sie sich vorstellen, dass das alles so detailliert und genau umgesetzt wird?
Nein, ich glaube, auch da muss man eine Priorisierung machen. Und das Wichtige ist sicherlich, dass man zunächst mal Grundregeln für die Hygiene definiert, dass man Grundvoraussetzungen schafft, um Abstand halten zu können. Also beispielsweise nicht alle gleichzeitig aus der Schule schickt, nicht alle gleichzeitig in die Pause schickt, sondern vielleicht in 5 oder 10 Minuten Abständen. Man kann so Einbahnregelungen durch die Gebäude definieren. Auf der einen Seite geht man rein, auf der anderen Seite geht man raus. Und man kann in den meisten Klassenzimmern ja auch dafür sorgen, dass die Kinder schon einen gewissen Abstand haben. Und wichtig ist es sicherlich, dass man vermeidet, dass sich Gruppen untereinander mischen. Weil dann ist es schwierig, Infektionsketten wieder nachzuvollziehen. Aber in festen Klassengruppen, die immer wieder zusammen sind, und so ist es ja in den allermeisten Jahrgängen der Fall, da weiß man ja auch ganz genau, wer war denn mit wem zusammen und wo könnte denn überhaupt eine Übertragung stattgefunden haben. Also das ist schon eine Situation, die sich, glaube ich, beherrschen lässt und die sich auch nachvollziehen lässt.
Insofern ist für Sie dann der Appell der 4 Fachgesellschaften an die Politik und die Gesellschaft, die Kindertagesstätten und Schulen zeitnah wieder uneingeschränkt zu öffnen, berechtigt und die Kritik unberechtigt?
Ich glaube, dass die Bitte der Fachgesellschaften ist, sich über diese Öffnung konsequent Gedanken zu machen und diese Konzepte voranzutreiben, die ist absolut berechtigt. Ob das nachher heißt, man kann uneingeschränkt alles wieder aufmachen, das muss die Risikoabwägung letztendlich ergeben. Es kann auch sein, dass man in einzelnen Bereichen sagt, okay, da ist jetzt das Risiko zu hoch, da kann man es nicht machen. Nehmen Sie mal eine Gruppe von behinderten Kindern zum Beispiel, wo vielleicht einige dabei sind, die vor Operationen an der Lunge oder am Herzen haben, wo man sagt, für diese Kinder ist aber jetzt das Risiko zu hoch. Da könnte es durchaus sein, dass man sagt, man will jetzt nicht ganz breit öffnen. Aber ich glaube, man muss in den Prozess der Risikonutzenabwägung gehen und in den Prozess gehen, wo man eben entscheidet, das und das sind die Maßnahmen, die man treffen kann, um hier unter vernünftigem Wahrung des Abstandes unter möglichst Einhaltung der Hygieneregeln eine möglichst breite Öffnung voranzutreiben.
Wie schnell sollen Kitas und Schulen ohne Einschränkung wieder geöffnet werden? Das waren Einschätzungen von Professor Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität in München. Zur Kommunikation untereinander und zur Abschreckung von Raubtieren raspeln europäische Langusten mit ihren Antennen. Unklar war aber bislang, wie weit diese Töne unter Wasser zu hören sind. Dies haben jetzt Akustikexperten an der französischen Atlantikküste untersucht. Volker Mrazek über einen Lauschangriff auf Langusten.
So klingt es unter Wasser, wenn ein Schiff vorbeipflügt. Das Schraubengeräusch erstickt alles andere. Und so klingt es, wenn das Schiff weg ist. Tonaufnahmen aus der Bucht von Brest in der Bretagne. Julien Bonnel war daran beteiligt. Der französische Ingenieur arbeitet am Ozeanographischen Institut in Woods Hole in den USA. Wir haben insgesamt 8 Hydrophone in einer Reihe vor der Küste installiert, also Unterwassermikrofone. Die Forscher wollten ganz bestimmte Geräusche aufschnappen, wenn gerade kein Schiff stört, und zwar diese. Die Knattertöne stammen von der europäischen Languste.
It's all external. They're doing
Sie reiben mit ihren 2 Antennen über eine gezähnte Leiste außen neben den Augen. Das ist so, als würde man mit einem Stab über die Noppen eines Legosteins streichen.
And it's doing a series of pulls.
In der gleichen Weise wie die Krebstiere erzeugen auch Grillen und Grashüpfer Töne mit ihrem Außenskelett. Man spricht von Stridulation. Die Langusten knattern wohl, um Fressfeinde abzuschrecken und um untereinander zu kommunizieren. Bonnel und die anderen Forscher wollten wissen, wie weit sind die Warntöne unter Wasser zu hören. Deshalb starteten sie ihren Langusten-Lauschangriff an der französischen Atlantikküste. Die meisten Experimente dieser Art werden im Labor in Wassertanks durchgeführt. Aber das ist so, als würde man in einer Kirche aufnehmen. Es hallt stark, was die Geräusche verzerrt. Wir sind jetzt die Ersten, die so etwas im Meer gemacht haben. Und wir stellen fest, die Langusten sind super laut und noch in über 1 Kilometer Entfernung zu hören. Das war eine dicke Überraschung für uns. In dieser Entfernung hatten die Forscher gar keine Mikrofone mehr aufgestellt. Wie weit die Signale der Langusten tatsächlich reichen, leiteten sie aus einem Modell ab, auf Basis der gemessenen Lautstärken. Das größte belauschte Tier produzierte einen Schalldruck von über 170 Dezibel. Akustikexperte Bonnel warnt aber vor falschen Schlüssen.
People like to compare decibels, so
die Leute vergleichen gerne Dezibelwerte. In diesem Fall würden sie gleich sagen, oh, das ist ja so laut wie ein Düsenjäger. Aber Wasser leitet den Schall anders als Luft, deshalb hinken solche Vergleiche. Wir wissen, dass Fische Geräusche im Wasser produzieren. Wir können sie noch einige 10 Meter entfernt aufnehmen. Bei Delfinen sind es mehrere Dutzend Kilometer und bei großen Walen sogar Hunderte. Auch wenn sie mit dem Gesang von Walen natürlich nicht mithält, darf man sie dennoch als überraschend lautstark bezeichnen, die europäische Languste. Die Forscher hoffen, dass sich das künftig nutzen lässt, um die Tiere akustisch aufspüren und besser überwachen zu können. Die Hummerverwandten sind seit jeher eine beliebte Delikatesse. Ihre Bestände in Europa gelten als stark überfischt und gehen weiterhin zurück. Man kann den Lärm, den die Langusten machen, also auch als Alarmsignal auffassen.
Volker Mrasek über einen Unterwasserlauschangriff. Langusten sind kilometerweit unter Wasser zu hören.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Ultraschall kennt fast jeder vom Arztbesuch. Gel auftragen, Schallkopf auf die Haut setzen und schon gibt es Einblicke ins Innere des Körpers und das alles ohne Nebenwirkungen. In einer Publikation im Fachjournal Science Advances berichten nun Forscher, wie sie mithilfe von Ultraschall die Entscheidungen von Affen beeinflusst haben. Volkert Wildermuth über den Hintergrund der Experimente und mögliche Anwendungen.
Ultraschall nicht nur zur Bildgebung zu verwenden, sondern auch als mögliche Therapie. Der Ansatz überrascht den Berliner Neurowissenschaftler John Dylan Haynes nicht wirklich.
Die Idee, Ultraschall zur Stimulation des Gehirns zu verwenden, geistert schon eine ganze Weile durch die Gehirnforschung. Das liegt daran, dass Ultraschall sehr gut gebündelt werden kann und deswegen kann man die Stimulation sehr genau lokalisieren. Das ist mit anderen Techniken zur Hirnstimulation, die mit magnetischen oder elektrischen Pulsen arbeiten, nicht unbedingt möglich.
Außerdem ist Ultraschall praktisch nebenwirkungsfrei. Trotzdem verändern die rasend schnellen Druckschwankungen die Arbeit von Nervenzellen. Warum? Das ist im Detail noch offen. Vielleicht erleichtert oder hemmt allein die mechanische Schwingung in der Zellmembran die Weiterleitung von Nervenimpulsen, spekuliert Jan Kubanek. Der Hirnforscher und Ingenieur von der Universität von Utah im amerikanischen Salt Lake City ist aber mehr an den praktischen Möglichkeiten des Ultraschalls interessiert. Wir wollen wissen, ob der Effekt stark genug ist, um das Verhalten von Rhesusaffen zu beeinflussen. Die Affen saßen vor einem Bildschirm und sollten nach einem Signal auf die eine oder andere Seite gucken. Wohin blieb allein ihnen überlassen. Mit Hilfe des Ultraschalls versuchte sie Jan Kubanek dann aber in die eine oder andere Richtung zu drängen, ihr Verhalten also von außen vielleicht nicht direkt zu steuern, aber doch zu manipulieren. Die Blickrichtung wird bei Affen wie bei Menschen von den beiden frontalen Augenfeldern kontrolliert, die sich vorne an der Oberseite des Gehirns befinden. Wenn das linke Augenfeld aktiver ist, richtet sich der Blick nach rechts und umgekehrt. Ohne Ultraschall waren beide Augenfelder ähnlich aktiv und die Affen guckten etwa gleich häufig nach rechts oder links. Wurde der Ultraschall aber auf das linke Augenfeld fokussiert, blickten die Affen eher nach rechts. Statt 50-50 lag das Verhältnis dann bei 80-20.
We were quite surprised because in Neuroscience,
das hat uns überrascht. Mit elektrischen oder magnetischen Feldern erzielt man viel kleinere Effekte, aber die lassen sich eben kaum fokussieren. Wir vermuten, dass die sehr gezielte Anregung durch den Ultraschall zu so großen und spezifischen Effekten führt. Allerdings war der Effekt nur am Beginn eines Experimentes so groß. Schon nach einigen Runden schwächte er sich ab. Das Gehirn gewöhnt sich offenbar schnell an den ungewohnten Reiz von außen. Andere Forschergruppen haben aber schon früher zeigen können, dass eine sehr lange Stimulierung mit Ultraschall auch zu länger anhaltenden Effekten führt. Hier sieht John Dylan Haynes Potenzial auch für die Therapie.
Ein klassisches Beispiel ist die tiefe Hirnstimulation, die zum Beispiel bei Parkinson-Patienten zum Einsatz kommt. Und das hilft tatsächlich, man kann damit Symptome schon sehr stark lindern. Aber ganz drastisch gesagt, muss man dazu ein Loch in den Schädel und in das Gehirn bohren. Und es wäre natürlich toll, wenn man hier mit der Ultraschalltechnik eine Möglichkeit hätte, nicht invasiv vorzugehen. Das wäre wirklich ein Riesenvorteil für die Therapie.
Jan Kubanek will in etwa 3 Jahren Ultraschall in einer klinischen Studie für die Depression erproben. Mit einem ganzen Helm voller Ultraschallquellen ließe sich die Anregung praktisch überall im Gehirn fokussieren. Als Kliniker muss man wissen, welche Hirnregion für den individuellen Patienten entscheidend ist. Ultraschall könnte hier sehr hilfreich sein, denn man kann verschiedene Gebiete nacheinander stimulieren, bis man eines findet, das diesem konkreten Patienten hilft. Neben Parkinson und Depressionen könnten sich auch Zwangsstörungen oder Suchterkrankungen für eine mögliche Ultraschalltherapie eignen. Vor einer Verhaltenskontrolle per Ultraschall muss aber niemand Angst haben, meint John Dylan Haynes.
Man kann mit dieser Technik heute keine Gedanken oder gezielte, spezifische Entscheidungen in das Gehirn reinschreiben. Und das liegt daran, dass man dafür erstmal die Sprache des Gehirns verstehen müsste. Und davon sind wir heute noch weit entfernt. Und außerdem ist es nicht klar, ob die Ultraschalltechnik, die wir heute haben, dafür ausreicht. Trotzdem ist diese Studie ein Riesensprung im Bereich der Hirnstimulation.
Gezielte Ultraschallimpulse können Entscheidungen beeinflussen. Das war ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Und die Meldungen aus der Wissenschaft, die stammen heute von Lennart Pyritz.
Rhesusaffen zeigen schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 nach einer Infektion und nach einer Impfung. Das ist das Ergebnis 2 Studien im Fachmagazin Science. In einer der Studien hat ein Forschungsteam 9 ausgewachsene Affen, die bereits einmal mit SARS-CoV-2 infiziert und wieder genesen waren, 35 Tage später erneut mit dem Virus infiziert. Alle Tiere zeigten dabei wenig oder keine Symptome und Immunreaktionen, die vor der zweiten Infektion schützten. In der 2. Studie entwickelten die Forschenden Prototypen für DNA-Impfstoffe, die eine Antikörperreaktion im Wirt hervorrufen sollen. 35 damit geimpfte Affen zeigten ähnliche Immunreaktionen wie die Tiere der 1. Studie. Auch bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 nach 6 Wochen konnten die Tiere das Virus durch Antikörper innerhalb von 2 Wochen neutralisieren. Frauen leiden seltener unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sie sterben auch seltener daran als Männer, auch wenn sie bereits einen früheren Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben. Das ist das Ergebnis einer globalen Studie im medizinischen Fachblatt The Lancet. Sie umfasst Daten von mehr als 160.000 Menschen aus mehr als 20 Ländern. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Frauen öfter präventive Strategien gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nutzen, zum Beispiel Bluthochdruck kontrollieren oder mit dem Rauchen aufhören. Invasive Strategien wie Bypass-Operationen wurden dagegen häufiger bei Männern angewendet. Das könnte teilweise dadurch erklärt werden, dass Männer häufiger unter starker Arteriosklerose leiden. Hummeln betätigen sich mitunter als Gärtner. Hummeln ernähren sich unter anderem von Pollen oder Blütenstaub. Eine Studie zeigt jetzt, dass die Tiere bei der Suche danach bislang unbekannte Methoden einsetzen. Wenn Pollen knapp ist, knabbern die Insekten an den Blättern blütenloser Pflanzen. Durch diese gezielten Schäden beschleunigen sie wiederum die Blütenproduktion um bis zu einen Monat. Der Mechanismus dahinter ist zwar noch unklar, die im Fachmagazin Science publizierte Studie zeigt aber, dass Hummeln die lokale Verfügbarkeit von Blüten entscheidend beeinflussen können. Solche Verhaltensanpassungen könnten Bestäubungssysteme von Insekten und Pflanzen widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel machen, heißt es in einem begleitenden Artikel. Steigende Temperaturen könnten zum Beispiel dazu führen, dass Bestäuber vor der Frühjahrsblüte aktiv werden und darum keine Nahrung vorfinden. Ein Gen beeinflusst offenbar wesentlich die Schlankheit. Dabei handelt es sich um das sogenannte ALK-Gen, das ein Eiweiß namens anaplastische Lymphomkinase kodiert. Wie ein Forschungsteam im Fachmagazin Cell darlegt, steuert das Gen offenbar die Nahrungsverwertung und den Energiekreislauf im Körper. Tierversuche zeigten, Fruchtfliegen, bei denen das ALK-Gen entfernt wurde, hatten niedrigere Blutfettwerte. Mäuse ohne das Gen waren schlank und wurden auch trotz fettreicher Nahrung nicht dick. Weitere Versuche mit den Nagern legen nahe, dass das ALK-Gen auf Nervenzellen wirkt, die wiederum hormonell die Fettverbrennung beeinflussen. Die Erkenntnisse könnten den Weg für neue Behandlungsansätze gegen Übergewicht bei Menschen bahnen. In Bangladesch soll ein Nachahmerpräparat von Remdesivir verkauft werden. Das in Dhaka basierte Pharmazieunternehmen Beximco gibt an, es sei das erste Unternehmen weltweit, das mit dem Verkauf der generischen Version des antiviralen Medikaments gegen SARS-CoV-2 beginnt. Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg meldet, beabsichtigt Beximco, das Medikament unter dem Namen Bemsivir für etwa 65 Euro pro Ampulle an private Kliniken zu verkaufen, es aber kostenlos an staatliche Krankenhäuser zu geben, die Covid-19-Patienten behandeln. Ein kritisch erkrankter Covid-19-Patient werde dem Unternehmen zufolge mindestens 6 Ampullen benötigen. Die Welthandelsorganisation gewährt den am wenigsten entwickelten Ländern einen Verzicht auf die Beantragung von Lizenzen. Bangladesch kann daher Generika von patentierten Medikamenten herstellen.
Soweit die Meldung aus der Wissenschaft heute von Lennart Pyritz.
Sternzeit, 22. Mai. Warten auf das Erwachen der Sonne. Seit der Erfindung des Fernrohrs vor mehr als 400 Jahren verfolgen die Astronomen das Auftreten von dunklen Flecken auf der Sonne. Diese Flecken sind das auffälligste Zeichen der schwankenden Aktivität unserer Sonne, die einem rund 11-jährigen Zyklus unterliegt. Das letzte Fleckenmaximum liegt mittlerweile gut 6 Jahre zurück. Und seit 2018 war die Sonne deutlich mehr als die halbe Zeit ganz ohne Flecken. Schon das letzte Fleckenminimum, das mittlerweile rund 12 Jahre zurückliegt, dauerte ausgesprochen lang. Und das anschließende Maximum erwies sich als eines der schwächsten der vergangenen 100 Jahre. Bereits vor 2 Jahren waren sich die Experten weitgehend einig, dass das gegenwärtige Minimum erneut langanhaltend sein und der kommende 25. Fleckenzyklus ähnlich moderat wie der vorausgegangene ausfallen werde. Das Absinken in ein weitgehend fleckenloses Dauerminimum über mehrere Jahrzehnte hinweg, das während des letzten Fleckenminimums diskutiert wurde, gilt dagegen inzwischen als unwahrscheinlich. Tatsächlich konnten bereits Ende Dezember erste Flecken des neuen Zyklus beobachtet werden. Doch der Wiederanstieg der Fleckenzahl gestaltet sich vorerst noch zäh. Anfang Februar tauchte noch einmal ein äquatornaher Fleck des alten Zyklus auf. In der ersten Märzdekade ein weiterer Fleck des neuen Zyklus in mittleren südlichen Breiten. Die Sonne scheint allmählich wieder zu erwachen. So richtig losgehen wird es aber wohl erst im nächsten Jahr.
Am Sonntag geht es in Wissenschaft im Brennpunkt um den Wert negativer Studienergebnisse. Null und nichtig. 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Uli Blumenthal.